Anne, ich glaube, man kann sagen, diese Woche war eine Menge los, ne?
Ja. Trump wurde wiedergewählt in den USA. In Deutschland ist die Regierung zerbrochen.
Da kann einem schon mal irgendwie der Kopf schwirren. Wir sortieren ein paar Dinge für euch und fragen, was bedeutet das jetzt für Klimaziele, für die Natur?
Also am Ende dafür, wie es mit uns und unserem Planeten weitergeht.
Los geht's.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Sophie Stiegler
und Anne Preger und wir liefern euch die neuesten News aus Klima, Umwelt und Natur. Seit Mittwochabend ist klar, die Bundesregierung, die hält nicht mehr lang.
Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Koalition mit der FDP de facto aufgekündigt. Und klar, erstmal müssen wir sagen, wie es jetzt genau weitergeht, das wissen wir auch nicht. Wäre nett, aber nein. Es sieht aber sehr nach Neuwahlen aus, frühestens im Januar, vielleicht auch erst im März. Und ob die Regierung bis dahin noch Gesetzesvorhaben durch den Bundestag bringt, das ist sehr unsicher.
Und welche Gesetze für Klima- oder Naturschutz das jetzt dann betreffen könnte und was für weitere Konsequenzen das haben kann, darüber reden wir jetzt mit Georg Ehring. Georg ist Redakteur beim Deutschlandfunk und kennt sich sehr, sehr gut mit Klima und Natur und Klimaschutz aus. Georg, sag mal, bei wie vielen Klimakonferenzen warst du eigentlich?
Ich war bisher bei 14 Weltklimakonferenzen.
Wow.
Die erste war übrigens die in Kopenhagen 2009. Da hieß es, das wäre die letzte Chance, einen gefährlichen Klimawandel noch zu verhindern. Und das stimmte auch. Inzwischen sind wir ja mittendrin in der Klimakrise und viel von den unheilbringenden Vorhersagen, die es damals gegeben hat, die sind inzwischen eingetroffen.
Ja, 2009, ich erinnere mich, das ist nicht gut ausgegangen damals. Das hätte alles schneller gehen können mit dem Klimaschutz. Aber lass uns mal ins Hier und Jetzt zurückkehren. Die Auswirkungen des Regierungsendes auf die Politik, die Klimapolitik in Deutschland. Jetzt, wo die Koalition nur noch aus SPD und Grünen besteht und keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag hat, was könnte das bedeuten für die Gesetze, die im Bereich von Klima und Natur eigentlich für die nächste Zeit noch so geplant waren?
Die Gesetze sollten ja den Klima- und Naturschutz verbessern und das heißt, die werden nicht mehr durchkommen, weil die Regierung keine Mehrheit mehr hat. Allenfalls eine Abschwächung von Klimaschutz würde angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag noch eine Chance haben. Mhm. Was konkret auf der Strecke bleiben könnte, ist das Bundeswaldgesetz. Da ist die Phase der Verbändeanhörung derzeit und heute hat der Verband der Waldbesitzer gesagt, das kommt wohl nicht mehr und es wäre auch überflüssig, weil es viel Bürokratie gebracht hätte und die freuen sich also darauf, dass die Regierung dieses Vorhaben nicht verwirklichen kann.
Was hätte das in Sachen Klima- oder Naturschutz verbessern können aus der Perspektive des Naturschutzes oder des Klimaschutzes?
Das sollte Auflagen für Waldbesitzer verstärken, ökologische Auflagen. Die Wälder, die sind immer mehr zu einer CO2-Quelle geworden. Das heißt, Holz speichert ja natürlicherweise CO2. Aber wenn es verrottet, wenn es verbrannt wird, wenn es abgeholzt wird, dann wird auch wieder CO2 frei. Und durch die Trockenheit der vergangenen Jahre, durch die Ausbreitung des Borkenkäfers und durch übermäßige Nutzung können die Wälder ihre Klimaschutzfunktion nicht mehr erfüllen. Und das Gesetz sah vor, Auflagen zu erlassen, zum Beispiel Kahlschläge zu verhindern, Mischwälder zu stärken, Monokulturen zu verhindern, um dem Wald seine Klimaschutzfunktion wiederzugeben und dafür zu sorgen, dass er mit wärmeren Temperaturen besser klarkommen soll. Und dieses Gesetz, das bleibt jetzt erstmal auf der Strecke und die nächste Regierung muss sich überlegen, ob sie es anpacken will oder nicht.
Genau, wie es dann also mit dem Wald weitergeht.
Das kommt jetzt nicht, dieses Gesetz. Was aber auf jeden Fall kommt ab nächster Woche, ist ja die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan. Aus deiner Erfahrung heraus, fährt die deutsche Delegation da jetzt total verunsichert hin? Oder sagen die, naja gut, ne, was die deutsche Koalition da zu Hause macht, das ist uns eigentlich egal?
Verunsichert fährt sie bestimmt hin und sie ist auch kleiner. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte zum Beginn der Klimakonferenz hinfliegen. Das wird er nicht tun. Die Reise wird abgesagt, weil Olaf Scholz ja in Berlin genug zu tun und genug zu besprechen hat und diese Reise wohl nicht mehr zu machen ist. Ansonsten ändert sich für die deutsche Delegation nicht so viel, wie man denken könnte, denn bei Klimakonferenzen verhandelt die Europäische Union gemeinsam. Es gibt EU-Positionen, die von den Staaten und den EU-Unterhändlern gemeinsam vertreten und umgesetzt werden. Ob da eine einzelne Regierung noch so viel Durchschlagskraft hat, ob da sich ein Land in einem Übergang befindet. Das wirkt sich zwar psychologisch sicher aus, aber auf die Verhandlungspositionen und auf die konkrete Verhandlung nicht so stark, wie man das denken würde.
Wie sieht es denn beim Geld aus? Also es soll ja bei der diesjährigen Klimakonferenz viel um Geld gehen. Also ne, mit wie viel wirtschaftlich starke Länder, Entwicklungsländer unterstützen beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel. Aber ausgerechnet beim Geld ist es in Deutschland gerade ein bisschen schwierig, weil ohne Haushalt, den man beschlossen hat fürs nächste Jahr, sieht das nicht so gut aus.
Ja, in der Tat. Deutschland ist mit 6 Milliarden Euro im Jahr einer der großen Geldgeber bei der Finanzierung des Klimaschutzes in armen Ländern. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern in einer Ausschusssitzung im Bundestag darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht mehr möglich wäre, Zusagen zusätzlich zu machen, um zusätzliche Anstrengungen zu machen oder auch um bei Konflikten positiv zu wirken, indem man sagt, okay, wir legen noch eine Schippe drauf und dann ist etwas beschlossen. Also Deutschland fällt als zusätzlicher Geldgeber aus. Es ist schwierig genug, diese 6 Milliarden tatsächlich zusammenzubringen. Und das bremst die Position, gerade in einem Jahr, wo die Klimakonferenz ganz entscheidend über neue Ziele spricht. Über Ziele kann man natürlich groß reden, solange man nicht selber Zusagen machen muss. Und ausgerechnet hier sind Deutschland jetzt die Hände ziemlich gebunden.
Also mit Spontanität ist leider nicht so viel dieses Jahr. Bist du denn eigentlich dabei als Reporter?
Ich bin dabei, ja, von Anfang bis Ende. Und ich bin gemäßigt optimistisch, dass auch was bei rauskommt im Punkto Finanzzusagen, wobei die Lage durch den Regierungswechsel in den USA natürlich noch komplizierter geworden ist, als sie vorher war.
Wir wünschen dir eine gute Reise schon mal, Georg.
Und gute Verhandlungen.
Ja, danke schön.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Also ich hätte schon noch eine Menge Fragen übrig, zum Beispiel dazu, wie es jetzt eigentlich mit einer möglicherweise neuen Regierung dann weitergeht nächstes Jahr und wo es vielleicht Rückschritte fürs Klima geben könnte.
Ja, was ich mich auch frage, wie sieht es mit dem Geld aus, das eigentlich im nächsten Jahr noch eingeplant war für Naturschutz, für Energiewende, für Klimaschutz in Deutschland?
Ich glaube, für diese Fragen ist es noch ein bisschen früh. Wir bleiben aber für euch dran und sobald es was Konkretes gibt, dann reden wir drüber.
Ja, und da war ja noch was diese Woche. Die USA bekommen einen neuen alten Präsidenten, Donald Trump.
Ja, und damit einen Präsidenten, der schon ziemlich oft gesagt hat, der Klimawandel ist ein Hoax, also ausgedacht.
Wobei ich das länger nicht mehr von ihm gehört habe.
Das stimmt, er wird immer noch gefragt, daran liegt's nicht, aber er antwortet nicht mehr so direkt drauf. Zum Beispiel hat vor kurzem ein Bürger bei einer Fragerunde im Fernsehen danach gefragt. Und er antwortet so.
I hear a lot about climate. And they talk about global warming, et cetera, et cetera. At the same time, we can't destroy our country. And we're competing against countries that don't spend anything on climate change, like China. And they're able to make their product for tremendously less than us. And we're not going to let that happen either. We have to have a strong country, and we have to have a nice climate.
Um das ganz klar zu sagen, Trump behauptet, dass China nichts für den Klimaschutz tut. Das stimmt nicht. Also da wird in China unter anderem massiv investiert in Windenergie, in Solarenergie, in Elektromobilität. Mhm. Aber Trump ist offenbar der Meinung, Klimaschutz würde der US-Wirtschaft schaden. Da reden wir gleich noch drüber, ob das stimmt. Erstmal, was für klimapolitische Moves können wir denn jetzt eigentlich von der neuen Regierung Trump erwarten? Sophie, du hast dir das mal angeschaut, womit Fachleute rechnen.
Und ich habe sogar, surprise, eine gute Nachricht gefunden
dabei. Auf die bin ich jetzt wirklich mal gespannt.
Ja.
Aber erstmal kann man ja wahrscheinlich festhalten, dass die Trump-Regierung versuchen wird, möglichst viele Klimaregulierungen aufzuweichen oder ganz aus dem Weg zu schaffen. Das hat Trump ja auch schon mehrfach angekündigt. Und ja, man hat es ja auch in seiner ersten Amtszeit gesehen.
Ja, also das sind auf jeden Fall auch die Erwartungen. Der renommierte Klimaforscher Michael Mann zum Beispiel von der Pennsylvania University hat gesagt, die Trump-Präsidentschaft sei Game Over für irgendwelchen ernstzunehmenden Klimaschutz in diesem Jahrzehnt. Und er hat auch gesagt, das 1,5-Grad-Ziel, das sei damit wahrscheinlich außer Reichweite.
Ich sag jetzt mal so, das war noch nicht die gute Nachricht, die du da versprochen hast, oder?
Nee, die kommt noch. Darfst noch gespannt sein. Also womit wir jetzt rechnen können, es wird wahrscheinlich zwei Schwerpunkte in der neuen Klima- bzw. Energiepolitik der USA geben. Also einer davon wird auf Öl und Gas liegen. Trump hat schon im Wahlkampf angekündigt, dass er so viel wie möglich davon aus dem Boden holen will, damit die Energie billiger wird. Also er will so viel bohren, wie nur geht. Und das ist ein richtiger Slogan im Wahlkampf gewesen.
We will drill, baby, drill.
Und hör mal ganz genau hin.
Okay, Yeah, right.
Ja, die skandieren richtig. Das kommt gut an bei den Leuten,
die auf seine Veranstaltung gegangen sind.
Ja, okay. Das war der Parteitag der Republikaner, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, aber wenn es um Öl und Gas geht, muss man ja auch dazu sagen, in den letzten Jahren unter Joe Biden als Präsident ist davon ja auch sehr viel gefördert worden weiterhin.
Ja, also das stimmt. Die Biden-Regierung hat teilweise aber auch Lizenzen einfach aus Angst vergeben, dass Unternehmen klagen und dann auch Recht bekommen vor Gericht. Die Regierung hat aber zumindest auch mehr reguliert, also zum Beispiel Strafen eingeführt, wenn bei der Förderung viel vom Treibhausgas Methan frei wird. Und diese Strafen könnte Trump jetzt wieder abschaffen und er wird wohl auch noch mehr neue Bohrungen erlauben. Das hat die Klimapolitik-Expertin Sonja Thielges von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk gesagt.
Trump kann das durchaus auch noch vereinfachen. Er hat sich zum Beispiel vorgenommen, die Umweltprüfungen bei solchen fossilen Projekten, wenn nicht abzuschaffen, dann zumindest sehr, sehr klein zu machen. Er möchte wieder neue Terminals für die Exporte von Flüssiggas genehmigen, einfach so viele wie möglich sind und alle, die da noch in der Pipeline hängen. Also er wird das schon sehr stark ankurbeln.
Aber ist es nicht so, dass der Trend trotzdem hingeht zu mehr erneuerbaren Energien, einfach auch deswegen, weil die inzwischen billiger sind als fossile Energieträger?
Ja, total richtiger Einwand. Also da sagen Fachleute, auch Trump, selbst Trump kann diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Er könnte sie verlangsamen, also indem er Öl und Gas einfach Vorteile verschafft. Weil es trotzdem in den USA schon noch so ist, dass der Ausbau von Solar und Wind noch zu langsam ist. Und solange das so bleibt, muss die Energie ja irgendwo herkommen.
Okay, also du hast gesagt, der erste Schwerpunkt wird auf Öl und Gas liegen und der andere?
Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem großen Klimagesetz, das noch US-Präsident Biden durchgesetzt hat und das mit viel Geld ausgestattet ist. Fast eine halbe Billion Dollar. Der Inflation Reduction Act heißt er. Und er soll unter anderem die US-Wirtschaft in Richtung erneuerbare Energien umbauen und in Richtung klimafreundlicheres Wachstum.
Aber ich erinnere mich, um das durchzubringen, hat es langwierige Verhandlungen gebraucht mit Republikanern, die dem Gesetz ja auch zustimmen mussten, damit es überhaupt durchgekommen ist. Kann die neue Regierung dieses Gesetz denn jetzt dann so einfach kippen?
Haha, hier wären wir bei der guten Nachricht angekommen.
So, machen wir bitte jetzt hier so einen roten Kringel dran.
Ja? Sonja Thielges von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die ordnet das so ein.
Also das ist im Grunde das große Glück, dass es eben eine Gesetzesbasis jetzt gibt. Das ist wirklich ein sehr großer Erfolg der beiden Administrationen gewesen. Und sie haben auch weitere Gesetze verabschiedet, wo diese Klimatransformation quasi reingeschrieben ist. Also die Energiewende, Verkehrswende und so weiter. Und das sind tatsächlich Gesetze, die Trump-Administration nicht einfach wieder loswerden kann. Einfach, sie sind verabschiedet vom Kongress. Und um das zu tun, müsste man ein neues Gesetz verabschieden.
Wenn man diesen Fortschritt Richtung Energiewende zurückdrehen wollte, wäre das also für die neue Trump-Regierung aufwendiger? Wenn man sich das anschaut, die Republikaner haben die Mehrheit im Senat sicher. Im Repräsentantenhaus sieht es jetzt bei der Wahl für sie auch gut aus. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr gut möglich, dass sie demnächst da neue Gesetze verabschieden könnten in dem Bereich.
Ja, das stimmt. Aber zumindest haben Teile der Republikaner ja damals auch dafür gestimmt, und zwar weil sie das Gesetz eben für eine klimafreundliche Wirtschaftsförderung gut fanden. Und William Brangham, der ist Reporter beim US-Fernsehsender PBS, der sagt, da soll eben viel Geld in republikanisch regierte Bundesstaaten fließen, also zum Beispiel für Batteriefabriken. Und das wollen die natürlich schon gerne haben.
Interestingly, in the Inflation Reduction Act, a lot of money has been seeded into Republican districts, into Republican states. And a lot of those local leaders love federal funding for a new battery manufacturing plant and all the jobs that that comes. And they don't want to see those things go away.
Also den Inflation Reduction Act von Biden ganz zu kippen, das geht nicht so einfach. Da muss Trump auch mit Widerstand aus dem eigenen Lager rechnen. Aber die Umsetzung, wie dieses Gesetz in der Praxis gelebt wird, das kann die neue Regierung wahrscheinlich schon einfach beeinflussen.
Das kann sie zum Beispiel, indem sie kontrolliert, wohin jetzt genau die Gelder fließen, wer jetzt genau Steuererleichterungen bekommt im Inflation Reduction Act. Und sie kann die Gelder auch verzögern. Also das Paket ist ja über 10 Jahre angelegt.
Wenn wir jetzt mal rauszoomen auf dem Erdball von den USA auf die ganze Erde, beim Pariser Klimavertrag, da wird Trump wahrscheinlich wieder aussteigen. hat er ja schon mal gemacht.
Weißt du eigentlich, wie lange am Ende die USA wirklich raus waren aus dem Pariser Klimavertrag?
Nachdem Trump gesagt hat, wir gehen? Nee.
4 Monate nur, tatsächlich. Es hat so lange gedauert, bis die USA überhaupt den Antrag darauf stellen durften. Und dann hat es noch mal ein Jahr bis zum tatsächlichen Ausstieg gedauert, sodass die USA am Ende wirklich raus waren am Tag, nachdem Biden gewählt wurde.
Okay.
Und erst dann sozusagen als erste Amtshandlung wieder eingetreten. Aber dieses Mal könnten die USA schon in gutem Jahr wirklich raus sein.
Am 11. November beginnt die Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Da müssten die USA eigentlich gar nicht mehr hinfliegen. Die können auch gleich zu Hause bleiben im Grunde, oder?
Also es wird jedenfalls nicht besonders viel erwartet von ihnen, weil alles, was die Delegation, die ja unter Biden noch dahin reist, sagt, das ist im Januar dann ja im Prinzip wieder Geschichte. Die Klimaforscherin Friederike Otto, die hat das so gesagt, die hat gesagt, naja, es ist jetzt echt nichts Neues. Also keiner sei jemals zur Klimakonferenz gereist und hätte erwartet, dass die USA sich da irgendwie doll einbringen oder so. Und beim letzten Ausstieg haben die anderen Mitgliedstaaten ja auch wirklich einfach weitergemacht wie bisher. Man muss allerdings auch sagen, dass die USA, wenn die fehlen, dass auch viel Geld im Topf fehlen wird.
Mit dem Geld sollen ja eigentlich die Industriestaaten Entwicklungsländer unterstützen. So ist das im Pariser Abkommen vorgesehen. Können wir denn damit rechnen, dass andere Länder das auffangen, was die USA dann beim Klimaschutz sein lassen?
Also was für eine Dynamik das am Ende entwickelt, da habe ich verschiedene Einschätzungen zugesehen. Manche sagen, wenn die USA jetzt nichts mehr oder nicht mehr viel für Klimaschutz machen, dann lässt auch der Druck auf andere Länder nach, zum Beispiel China. Andere hoffen wiederum, dass China plötzlich so eine Art Vorreiterrolle für sich im Klimaschutz entdeckt, wenn die USA dann raus sind. Aber was dann am Ende wirklich eintrifft, tja, weiß ich nicht.
Vielleicht habt ihr gedacht, okay, jetzt reden sie über was anderes und nicht mehr über Trump.
Tja, tut uns leid. Es geht immer noch um Trump. Aber jetzt haben wir vorhin über das Klima geredet und wir möchten auch noch auf Natur und Umwelt gucken. Und das hast du dir genauer angeschaut, Anne.
We want crystal clear, beautiful water and we want clean air. And we had that during the Trump administration.
Wollen wir das nicht alle? Sauberes Wasser und saubere Luft? Also Donald Trump sagt jedenfalls gebetsmühlenartig seit 2016 immer wieder, dass er das unbedingt haben will.
Ich möchte auch sauberes Wasser und saubere Luft.
Ja, ich habe da auch nichts gegen. Ich finde das auch gut.
Und Trump sagt dann auch gerne, dass während seiner Amtszeit auf jeden Fall gab es da the cleanest air and the cleanest water of any country in the world.
Ob das so wirklich war in dieser Zeit zwischen 2017 und 2020, als er Präsident war, das wurde wiederholt von Medien gefact-checkt.
Ja, stimmt leider nicht. Die USA waren in der Zeit und sind auch heute nicht das Land mit dem saubersten Wasser und auch nicht mit der saubersten Luft weltweit.
Und es ist sogar so, in seiner ersten Amtszeit hat Trump mit seiner Regierung mehr als 100 Gesetze und Regulierungen zum Schutz von Wasser, von Luft und dem Rest der Umwelt zurückgefahren oder ganz außer Kraft gesetzt.
Wow. Also ich würde jetzt sagen, ich bewundere diesen Fleiß, aber
ich weiß
wäre
nicht,
schön, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre.
Also unter anderem wurde es zum Beispiel für Kohlekraftwerke rechtlich wieder einfacher, Quecksilber mit den Abgasen freizusetzen.
Muss man vielleicht dazu sagen, in Kohle ist Quecksilber drin. Und wenn man nicht möchte, dass das beim Verbrennen frei wird, dann muss man da aktiv was gegen machen und das kostet dann auch Geld. Aber Quecksilber ist halt sehr giftig für Menschen und für alle anderen Lebewesen auch.
Und deswegen wäre es sinnvoll, das eben nicht im Abgas zu haben. Auch andere Regeln gegen Luftverschmutzung, gegen Wasserverschmutzung wurden aufgeweicht. Auch die Überwachung von Verschmutzung wurde verwässert. Und auch der Schutz von gefährdeten Arten und von Zugvögeln wurde abgeschwächt. Und bei den Feuchtgebieten, die unter Naturschutz standen, da wurde unter Trump etwa für die Hälfte der Schutz aufgehoben. Und ja, entsprechend kann man sich denken, das Wasser ist unter Trump in den USA dreckiger geworden.
Also keine gute Zeit für Naturschutz. Wird es denn jetzt einfach so weitergehen in seiner zweiten Amtszeit? Nochmal 100 weniger?
Also es wird auf jeden Fall nicht gut laufen für die Natur, das ist absehbar. Das wird man unter anderem auch an der obersten Umweltschutzbehörde der USA sehen, an der EPA, der Environmental Protection Agency. Die wurde schon damals unter Trump ziemlich entmachtet, da wurden Hunderte von Fachleuten entlassen. und Tausende von öffentlich zugänglichen Seiten im Netz von der EPA mit Infos zu Klima wurden damals gelöscht.
Dabei war die EPA ja lange Zeit wirklich ein Vorbild als eine Institution, die eben besonders gut Umweltschutz einfordern kann, weil sie so unabhängig ist und weil sie nicht zur Regierung gehört auch.
Unter Biden wurde deswegen auch versucht, vieles von dem, was bei Trump verändert wurde, wieder rückgängig zu machen, also wieder hin zu mehr Umwelt- und Naturschutz. Auch der Schutz von den gefährdeten Arten wurde wieder verbessert, auch der Schutz von Zugvögeln. Aber jetzt mit Trump als neuem alten Präsidenten sieht es eben so aus, dass genau die Leute, die damals schon die US-Umweltbehörde in seiner ersten Amtszeit zusammengeschrumpft haben, dass die ihm eine lange Liste mit Vorschlägen gemacht haben, was er als neuer Präsident machen kann, um eben die EPA und den Umweltschutz dann wieder zu schwächen.
Also sie wollen quasi das rückgängig machen, was die beiden Regierungen versucht hat, rückgängig zu machen und zu kitten.
Ja, genau. Und gleichzeitig rechnen Beobachter damit, dass Trumps Drill Baby Drill dazu führt, dass eben viele neue Bergbau- und Öl- und Gasförderungsprojekte genehmigt werden, hat Trump auch selbst gesagt, also Genehmigung mit Maximum Speed. Und das kann man so verstehen, Genehmigungen, ohne dass zeitaufwendig geprüft wird, welche Konsequenzen das Bohren für die Natur hat, für die Gesundheit von Anwohnern und möglicherweise dann eben auch Genehmigungen in Gebieten, die im Moment noch unter Naturschutz stehen und wo das eigentlich nicht geht.
Also zum Beispiel die Nachbarschaft vom Grand Canyon, wo es Interesse an einer Kupfermine gibt, oder die Arktis, also Alaska, wo gerne nach Öl und Gas gebohrt werden wird.
Unter anderem, und auch da ist eben fraglich, welchen Stellenwert die zweite Trump-Regierung der Natur noch einräumt. Was auch noch hinzukommt, Trump und sein Team, die zeigen immer wieder, dass ihnen Fakten und wissenschaftlich belegte Evidenz egal sind und die Förderung von Klima- oder Umweltforschung entsprechend auch.
Ich glaube, wir können festhalten, dass Naturschutz in Trumps Politik genauso wenig Priorität hat wie Klimaschutz und die Forschung dazu auch sowieso gar nicht.
Und deswegen haben wir zum Schluss noch eine gute Nachricht.
Was geht?
Peace with Nature, also Frieden mit der Natur. Unter dem Motto haben Regierungen in Kolumbien auf der großen UNO-Biodiversitätskonferenz um mehr Naturschutz verhandelt.
Damit sind die Länder dann zum Schluss nicht ganz fertig geworden, weil es Debatten gab um die Finanzierung von Naturschutz. Da wird im kommenden Jahr bei einem Treffen in Bangkok vermutlich weiter verhandelt.
Ja. Aber vorher gab es auch schon Erfolge, bevor alle abgeflogen sind.
Wir haben gute Beschlüsse gefasst. Es waren über 30 Punkte, die auf der Tagesordnung standen. Und bei weit mehr als 20 hat es gute Beschlüsse gegeben.
Das ist die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen. Die klang also, wie man hört, im Interview beim NDR nach dem Ende der Konferenz an der Stelle ganz positiv.
Ja, auch andere haben auf der Konferenz in Kolumbien gejubelt. Noch ein bisschen mehr als Steffi Lemke sogar.
Das stimmt, das sind die Vertreter von indigenen Völkern.
Und die freuen sich, weil sie in Zukunft in Naturschutzentscheidungen stärker mit einbezogen werden. Über ein spezielles Gremium, das wird als historischer Fortschritt gesehen.
Und zwar ein Fortschritt sowohl für die Menschen in indigenen Gemeinschaften, aber eben auch für die Natur.
Ja, weil die Natur eben auch davon profitiert, wenn indigene Gruppen sich um sie kümmern.
Wenn man sich nämlich eine Weltkarte anschaut, auf einem Viertel der Landflächen der Erde leben indigene Gruppen. Und auf diesem Land wachsen mehr als ein Viertel der noch verbleibenden, intakten, alten Naturwälder, die wir auf der Erde so haben. Und in denen leben natürlich unzählige Tier- und Pflanzenarten. Diese Flächen sind entsprechend auch ganz wichtig für den Schutz von zum Beispiel Jaguaren oder Affen oder viele andere Säugetiere auch und natürlich auch viele, viele Baumarten zum Beispiel. Studien haben gezeigt, dass Gebiete von Indigenen mindestens so artenreich sind wie Schutzgebiete, zum Teil sogar noch artenreicher. Und in ihren Gebieten, da schreitet das Artensterben langsamer voran als anderswo. Es gibt dort auch weniger invasive Arten, die ja auch lokale Vielfalt bedrohen können.
Ja. Nicht alle, aber viele indigene Gruppen gehen eben nachhaltiger um mit der Natur. Und sie haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Natur bewahrt wird, von der sie ja leben. Das heißt, sie beschützen diese Gebiete auch gegen Abholzung, gegen illegalen Bergbau.
Und in der Vergangenheit wurden auch im Namen des Naturschutzes immer wieder indigene Gruppen vertrieben aus ihrer Heimat, um Nationalparks einzurichten, zum Beispiel in Tansania. In der Serengeti, da wurden die Maasai vertrieben, die da mit ihren Viehherden gelebt haben.
Also am Ende ist es ein Win für Gerechtigkeit und ein Win für die Natur, wenn Indigene beim internationalen Naturschutz auch einen wirklich festen Platz am Verhandlungstisch haben.
Falls ihr nochmal nachhören wollt, warum die natürliche Vielfalt für uns Menschen so wichtig ist, also die Vielfalt in den Genen von Lebewesen, die Vielfalt bei Arten, bei Ökosystemen, das haben wir in unserer Folge von Update Erde am 25. Oktober nochmal aufgedröselt.
Also hört gerne rein, den Link dazu zum Nachhören packen wir euch in die Shownotes.
Sophie, was nimmst du mit aus dieser Folge?
Also ich finde die Entwicklungen gerade in der Politik bei uns und weltweit schon teilweise beunruhigend.
Was mich so, kann man ja, so sagen, ja.
Was mich so ein bisschen beruhigt ist, dass eben trotzdem zum Beispiel so eine deutsche Delegation weitestgehend unbeirrt auf die Klimakonferenz fährt von dem, was da zu Hause passiert und trotzdem ihre Zusagen mitbringt. Und
was ja wichtig ist, damit alle anderen auch weiter miteinander arbeiten.
Ja, sowieso. Und dass die USA, dass in den USA eben nicht ein Präsident Trump jetzt einfach alle Gesetze wieder zurückdrehen kann, so einfach. Ne? Dass bestimmte Sachen, die jetzt festgelegt sind in Richtung Klimaschutz, dass die schon auch nachwirken.
Ja, darauf hoffe ich ehrlich gesagt auch.
Deine Minute Natur.
Jetzt tauchen wir noch mit euch ab in die Olef in der Eifel.
Das ist der Fluss mit the cleanest water.
Ja, mindestens.
Quasi.
Wenn nicht noch cleaner. Vielen Dank an unsere Hörerin Silke für die Aufnahme.
Anne sagt Tschüss.
Und Sophie auch. Plupp.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.